Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Karin Fuhrmann. Guten Tag.
Hier lernt man, Konflikte zu facen, sagt man im Englischen, also sich denen auszusetzen und sie auszutragen und meistens auf produktive Weise.
Die Grunderfahrung, du wirst wichtig genommen. Die ist entscheidend.
Man lebt einfach auch mit seinen Lehrern zusammen. Und das ist was ganz anderes als auf einer Staatsschule, wo wir vormittags die Lehrer sehen und dann noch alle zwei Stunden einen anderen.
Irgendwo ist hier was gelaufen, wo man angetörnt worden ist, mitzudenken, bestimmte Sachen zu übernehmen, Verantwortung zu übernehmen.
Ich glaube, das, was einen OSE-Schüler am stärksten vielleicht prägt oder die Denkweise prägt, die er dann auch später hat, das ist eben dieses, dass jeder Mensch was wert ist und jeder auf seine Weise einen Wert hat.
Eines der politischen Programme, die diese Schule mitzuteilen hat, ist, wie werden unsere Bildungsanstalten Orte, wo sich Personen begegnen und nicht nur Beamte.
Dort, wo jemand schnüffelt, da hinten, wo es mutet, wenn plötzlich jemand wird, sind wir tierisch engagiert.
So hoch gelobt wurde die Odenwaldschule, kurz OSO genannt, die heute mit einer Podiumsdiskussion in die Feierlichkeiten zum 100. Geburtstag einstieg. Sie galt als ein Leuchtturm in der hessischen Schullandschaft, das Zusammenleben und Lernen dort als vorbildlich. Sie wird als Eliteschule bezeichnet, weil viele bekannte Namen mit ihr verbunden sind. Porsche, von Weizsäcker, Unselt. Aber durch die Missbrauchsfälle fallen dunkle Schatten auf das Jubiläum. Immer mehr ehemalige Odenwaldschüler brechen ihr Schweigen, schildern die Übergriffe der Lehrer und wie sie alleingelassen wurden, wenn sie darüber damals sprachen. Diese dramatische Wahrheit dort und an anderen Schulen führt jetzt zur Generalabrechnung mit der Reformpädagogik. Die Ideen von Kindeswohl und Lehrerglück begünstigten den Missbrauch, die pädagogischen Ansätze förderten die Nähe zwischen Lehrern und Kindern und dann auch noch die Verbindungen einiger Reformpädagogik. Zum Nationalsozialismus. 100 Jahre Odenwaldschule, Reformpädagogik am Ende, haben wir diese Sendung überschrieben. Und wir wollen nicht nur über die Odenwaldschule und die Veranstaltung heute Nachmittag sprechen, wir wollen auch mehr über die Reformpädagogik erfahren. Zeigt die Reformpädagogik jetzt ihr wahres Gesicht? Gibt es überhaupt die Reformpädagogik? Und was können Pädagogen aus diesen Vorgängen jetzt für Schlüsse ziehen? Zuerst an den Ort des aktuellen Geschehens, die Odenwaldschule in Heppenheim. Der Missbrauchsskandal überschattet die Feierlichkeiten, deswegen sind sie zweigeteilt. Gefeiert wird später. Heute Nachmittag gab es erst einmal eine Podiumsdiskussion unter dem Titel Leben und Lernen nach dem Missbrauch, sexuelle Übergriffe an der Schule. Hier einige Ausschnitte von ehemaligen Schülern.
Ich kann nicht glauben, dass es nicht Lehrer gegeben haben muss, die das gewusst haben. Und mich interessiert die Frage, warum haben die geschwiegen?
Weil sie eben genau diese Freiheit missbraucht haben. Diese Freiheit, die so wichtig für uns war, um uns zu entwickeln, haben sie sich sozusagen als Schutzmäntelchen übergehängt und haben gesagt, das ist doch alles in Ordnung und wir sind doch alle so frei und so locker. Und auch wenn du jetzt keine Lust aufs Tripoker hast, naja, dann bist du halt eine kleine blöde Spießerin, ist dann dein Problem. Wer möchte denn schon als junger Mensch ausgeschlossen werden aus der Peer Group, aus der Gruppe der Gleichaltrigen?
In der Schule, also sprich in meiner Klasse, lachen mich alle aus und sagen, du bist ja ein schwuler Bock, du bist beim Held in der Familie. Es haben alle Schüler gewusst, alle, definitiv. Man wurde gemobbt, wenn man in der Heldfamilie war.
Ich finde, dass es jetzt an der Zeit ist, dass Mitarbeiter, die damals schon da waren, sich selbst befragen, was habe ich vielleicht wirklich gewusst, geahnt und verdrängt. Und dass sich Mitarbeiter, die 98, 99 hier waren, fragen, warum haben wir damals den Hinweis in diesem Brief nicht ernst genommen, der wörtlich heißt, wir wurden und wir sind nicht die Einzigen von Gerold Becker missbraucht. Ja, ich meine, was braucht es denn noch mehr als diesen Hinweis?
Ein kurzer Ausschnitt aus der Podiumsdiskussion heute Nachmittag an der Odenwaldschule, Leben und Lernen nach dem Missbrauch. Raphael Borgatz ist bei der ganzen Podiumsdiskussion dabei geworden. Herr Borgatz, Sie sind direkt an der Odenwaldschule im Ü-Wagen noch und haben die Podiumsdiskussion bis eben verfolgt. Wie war denn insgesamt gesehen die Stimmung bei der Veranstaltung?
Ja, also es war sicher kein feierlicher Auftakt, wie man es sich zu einer 100-Jahr-Feier vorstellen oder wünschen würde. Aber das hat auch im Vorfeld niemand erwartet. Alles andere wäre absurd gewesen angesichts der vielen Missbrauchsvorwürfe, die seit nunmehr 6 Wochen auf die Odenwaldschule einprasseln und sie auch erschüttern. Von der Stimmung habe ich es ansonsten ja zweigeteilt erlebt, muss ich sagen. Zunächst waren da vor allem die Altschüler auf dem Podium, die von ihrer Schulzeit in den 70er und 80er Jahren ausführlich berichtet haben, wie es ihnen in der Zeit Zeit ergangen ist und was sie von den sexuellen Übergriffen mitbekommen haben. Wir haben ja gerade einige Ausschnitte gehört. Ja, und im zweiten Teil gab es dann eine recht muntere Diskussion zwischen dem Podium und dem Publikum, aus dem sich zum Teil auch viele Altschüler zu Wort gemeldet hatten. Und gegen Ende habe ich dann auch so ein bisschen Aufbruchstimmung gefühlt von vielen Seiten. Das klare Bekenntnis zur Odenwaldschule und vor allem dem Erhalt der Struktur, also dieses Familienprinzip, Schüler wohnen eng mit Lehrern unter einem Dach, ein familiäres Prinzip, der Lehrer wird als Familienoberhaupt gesehen, also das, was diese Reformschule ja hier erst ausmacht, wobei es daran dafür dann auch schon einige Forderungen zu Veränderungen gab. Also alles in allem eine sehr, sehr angeregte Diskussionsrunde mit vielen offenen Worten.
Mhm. Können Sie jetzt noch mal kurz sagen, wer da mit wem diskutiert hat und wo es vielleicht auch Differenzen gab?
Ja, also auf dem Podium saßen allen voran Johannes von Donani, ein Altschüler, der ja auch bekannter Schriftsteller ist. Dazu noch Amelie Fried, ebenfalls eine Schriftstellerin und Autorin, die beide an der Schule waren und auch erstmal berichtet hatten. Und auch zum Teil Amelie Fried gesagt hat, ja, auch sie ist eigentlich Opfer von sexuellen Übergriffen geworden, wobei sie es nicht so bezeichnet hat. Aber sie hat gesagt, in ihrer Gruppe beispielsweise, ja, da war es dann irgendwann gang und gäbe, dass man eigentlich mit dem Lehrer zum Beispiel duschen ging und auch Strip-Poker wurde gespielt und dazu hat man sich als 14-jähriges Mädchen damals fast genötigt gesehen. Andernfalls ist man einfach als Spießerin abgestempelt worden. Also es war eine Offenheit an dieser Schule und im Podium saßen dann zum Teil auch Altschüler, die das auch bestätigt haben. Was man ein bisschen vermisst hat, muss ich sagen, waren Vertreter von Seiten des Trägervereins, der ja diese Schule auch ausmacht und wo der Vorstand vor kurzem ja auch fast geschlossen zurückgetreten ist. Dort hat sich niemand ernsthaft dann zu Wort gemeldet, wollte sich nicht zu erkennen geben, weil dann diese Frage letztendlich nicht so sehr geklärt werden konnte, warum denn die Lehrer damals nichts bemerkt haben wollten, weil das waren so ein bisschen die Differenzen. Alle Schüler, alle Altschüler haben gesagt, hinter den Kulissen hat jeder etwas mitbekommen, auch wenn er selbst nicht davon betroffen war. Es war ein offenes Geheimnis. In Schülerkreisen wurde darüber mehr oder weniger gewitzelt. Und wir haben es vorhin auch in einem Ton gehört von Quintus von Tiedemann, der auch als Altschüler auf dem Podium saß und gesagt hat, ja, in der Gruppe, wo ich war, man wusste das, der Lehrer hat pädophile Neigungen und wenn man in dieser Gruppe war, dann wurde man in der Klasse als schwuler Bock aus der Gruppe bezeichnet. Mhm. Also da waren ganz klar Vorwürfe schon auch vorhanden.
Mhm. Gab es denn auch nach vorne geschaut, Sie haben eben schon gesagt, durchaus so die Einigkeit, man möchte an diesem Lebensprinzip doch festgehalten wissen in der Odenwaldschule, aber gab es auch klare Forderungen? Sie haben eben auch erzählt, der Vorstand ist zurückgetreten. Reicht das oder was muss jetzt noch passieren, um wieder nach vorne blicken zu können?
Also da gab es zum Beispiel von Amelie Fried vom Podium aus die klare Forderung nach weiteren personellen Konsequenzen, denn nun ist zwar dieser Vorstand des Trägervereins fast geschlossen zurückgetreten, aber die Mitglieder sollen weiterhin in diesem Trägerverein aktiv sein, also vertreten sein. Und Amelie Fried hat ganz klar gesagt, also wenn man hier glaubwürdig Aufklärung betreiben will, dann geht es in dieser personellen Besetzung in dem Trägerverein so nicht. Und dann habe sie auch keinerlei Interesse daran mitzuwirken, dass diese Odenwaldschule in dieser Struktur so erhalten bleibt. Wenn das Ganze sei dann so nicht glaubwürdig, hat sie eben nochmal betont. Und da war also schon klar die Forderung noch nach weiteren personellen Konsequenzen und Veränderungen da, aber gleichzeitig haben doch auch alle deutlich gemacht, dass es wert ist, um diese Schule zu kämpfen. Amelie Fried kann ich nochmal in diesem Fall zitieren, die gesagt hat, die Schule sei immer anders gewesen, sie sei nach wie vor anders und sie solle auch immer anders bleiben, hat sie gesagt und wurde da auch eigentlich in ihrer Meinung von den vielen anderen Schülern im Publikum auch bestätigt. Zum Beispiel von aktuellen Schülern gab es dann eben auch diese Forderung, dass gerade dieses Familienprinzip erhalten bleiben müsse. Aber mit den Konsequenzen, dass man dort in Zukunft vielleicht darüber nachdenken müsse, dass es nicht mehr sein soll, dass Lehrer alleine mit Schülern unter einem Dach wohnen, sondern dass es mehrere geben müsse. Und es kam auch von aktueller Schülerseite die Forderung nach einer externen Beratung an eine externe Stelle, die mit der Schule so nichts zu tun hat, an die man sich wenden könne, damit eben, falls es sowas jemals wieder geben sollte, was niemand hofft, eben eine Stelle da ist, an die man sich wenden kann.
Außerhalb dann. Über die Podiumsdiskussion heute an der Odenwaldschule live von dort, Raphael Borgerz, ganz herzlichen Dank. Warum die Odenwaldschule jetzt in aller Munde ist, hat leider wenig erfreuliche Gründe. Sie ist aber schon früher sehr bekannt gewesen, allerdings aus anderen, schöneren Gründen. Jan Gabert über die Geschichte und die Idee hinter der Odenwaldschule.
Im Deutschen Kaiserreich herrscht 1910 noch Drill, Zucht und Ordnung an den Schulen und auch der Rohrstock. Lehrer waren Autoritätspersonen oder sollten es zumindest sein. In den höheren Schulen lernen Jungen und Mädchen getrennt. Das, was heute unter dem Titel Reformpädagogik läuft, war das krasse Gegenprogramm dazu und das, was Paul Geheb mit der Odenwaldschule in dem Jahr beginnt, etwas unerhört Neues.
Wir lehnen grundsätzlich die Einteilung in Altersklassen ab. Unsere Gemeinschaft ist selbstverständlich eine Lebensgemeinschaft. Wir leben in Internaten zusammen.
Der gemeinsame Unterricht von Jungen und Mädchen, die sogenannte Koedukation, war ein großes Thema. Heute ist das üblich. Damals kamen Pädagogen aus aller Welt zu Besuch an die Odenwaldschule, um sich anzusehen, ob das denn auch funktioniert mit der Koedukation. Auch das Kurssystem fand Beachtung. Schüler konnten an der Odenwaldschule ihre Fächer selbst wählen, wie 1966 der damalige Schulleiter Walter Schäfer erklärte. Damals wurde das Kurssystem auch für die öffentlichen Schulen in Deutschland interessant. Die Odenwaldschule war ein Vorbild.
Zu diesem Zweck haben wir auch unsere Mittelstufe schon so organisiert, dass diese Selbsttätigkeit in einem optimalen Sinn gefördert wird, dass all die Elemente, die in der Oberstufe gebraucht werden, wie experimentieren, beobachten, Referate halten, in immer schwieriger Weise dem Schüler nahegebracht werden.
Die 70er und frühen 80er Jahre sind dann die Jahre des Gerold Becker. Der charismatische Pädagoge wird 1972 Leiter der Odenwaldschule. Bei den Schülern ist er beliebt, auch weil es unter seiner Leitung Freiheiten gibt, die an anderen Internaten undenkbar waren. Die Schüler bestimmen weitgehend über sich selbst. Das gilt als fortschrittlich.
Es gibt sonst keine in irgendeiner Weise formalisierten Strafen, was immer das ist. Ich wüsste auch nicht, womit man Leute eigentlich strafen soll. Also früher konnte man Leute damit bestrafen, dass man ihnen den Nachttisch entzog. Man könnte Ausgang sperren. Da wir aber einen geregelten Ausgang sowieso nicht haben, würde ich das auch für ein ziemlich unsinniges Mittel halten. Im Übrigen ist das ja schon an der Grenze der Freiheitsberaubung. Und da hätte ich also meine erheblichen Bedenken.
Dass Gerold Becker beim sexuellen Missbrauch seiner Schüler weniger Bedenken hatte, ist inzwischen bekannt. Der Großteil der Übergriffe war unter seiner Leitung möglich. Und die Drogen- und Alkoholexzesse, von denen Altschüler heute berichten, waren zu seiner Zeit auch schon bekannt, wie dieser Schüler im Jahr 1975 einem Reporter erzählt.
Das Alkohol- und Drogenproblem ist hier sehr, ziemlich verbreitet, vor allem das Alkoholproblem in den größeren, in den höheren Klassen der Oberstufe. Da es doch ziemlich anstrengend ist, hier die ganze Zeit nur den Wald um sich zu haben und dieselben Typen, dieselben Lehrer.
Im Jahrhundert ihres Bestehens fragen sich viele, was bleibt vom Anspruch der Odenwaldschule, Elite oder zumindest etwas Besonderes zu sein? Zu ihrem Jubiläum blickt die Schule nun auch zurück auf ein Versagen von Lehrern und Schulvorstand, die Missbrauch nicht wahrhaben wollten oder sogar vertuscht haben. Der Missbrauchsskandal überschattet im Moment alles, wofür die Odenwaldschule eben auch steht.
Jan Gabert über die Odenwaldschule, die vor 100 Jahren ihren Betrieb aufnahm. Reformpädagogik am Ende, fragen wir deswegen heute in der Tag in HR2 Kultur. Wovon sich die Reformpädagogik in der frühesten Zeit abgrenzte, das waren Unterrichtsmethoden, die man heute getrost als historisch bezeichnen kann.
Was haben wir denn da? Romanes, Eon, Domus? Menschen genannt Romanes gehen das Haus?
Es soll heißen, Römer geht nach Haus.
Heißt es aber nicht. Was ist lateinisch für Römer? Na komm schon, komm schon.
Romanus.
Deklinieren.
Anus.
Vokativ Plural von Anus ist?
Ani.
Romani. Eont. Was heißt Eont?
Geh.
Konjugiere das Verb gehen.
Eo, is, it, imus, itis, eont.
Also ist eont?
Dritte Person Plural, Präsens, Indikativ, sie gehen.
Aber Römer geht nach Hause ist ein Befehl, also musst du was gebrauchen?
Den Imperativ.
Der lautet?
I.
Wie viele Römer?
Plural, ite.
Ite. Domus. Nominativ? Geht nach Hause, das ist eine Bewegung auf etwas zu, nicht wahr, Junge?
Dativ, Herr. Oh nein. Akkusativ. Damus, Herr. Damus.
Nur fordert Damus den?
Den Lokativ, den Lokativ.
Welcher lautet?
Domum.
Dom. Mum. Hast du verstanden?
Ja, Herr.
Du schreibst das jetzt 100 Mal.
Ja, Herr, vielen Dank, Herr Heil Cäsar.
Heil Cäsar.
Danke sehr, Herr Heil Cäsar, und alles andere.
Garantiert kein reformpädagogischer Ansatz war das. Latein bei wem oder was? Bei Monty Python. Ist die Reformpädagogik am Ende? Der Tag in hr2 Kultur. Anlässlich der Missbrauchsfälle an der Odenwaldschule und anderen Internaten ist die Reformpädagogik an sich in die Kritik geraten. Aber was verbirgt sich hinter diesem Begriff und gibt es überhaupt die Reformpädagogik? Professor Dietrich Benner, Erziehungswissenschaftler an der Humboldt-Universität in Berlin. Guten Tag.
Guten Tag.
Schauen wir auf die Entwicklung und die Geschichte der Reformpädagogik. Sie wollte sich abgrenzen gegen das davorliegende Bildungssystem. Kinder sollten nicht mehr länger nur Objekte sein. Erziehung vom Kinde aus, das war so eine Idee. Welche Grundsätze sind denn eigentlich die, mit der man die Reformpädagogik als erstes verbinden sollte?
Ja, man muss sich vorstellen, dass eine Reformpädagogik sich immer von einer etablierten Pädagogik absetzt, mit dem Ziel, selbst etablierte Pädagogik zu werden. Und solche Absetzungsbewegungen hat es in historischen Phasen immer wieder gegeben. Das sind praktische Innovationen, die die Praxis verändern wollen. Das führt zu politischen Innovationen und zu wissenschaftlichen Verarbeitungen. Und von daher gibt es die eine Reformpädagogik in den letzten 200 Jahren überhaupt nicht, sondern es gibt verschiedene reformpädagogische Strömungen und Brechungen. Und die Brechung ist jeweils eine politische, bildungspolitische und eine erziehungswissenschaftliche.
Dann schauen wir doch mal auf die verschiedenen Strömungen und Brechungen. Sie teilen die Geschichte der Reformpädagogik in Ihren Veröffentlichungen in drei Phasen. Die erste Phase beginnt 1780. Was war da kennzeichnend?
Ein bisschen früher, aber um diese Zeit beginnt sie. Da wird die Schule als Institution neu erfunden. Die Schule soll nun nicht mehr eine pietistische Institution sein, an der Erweckungserlebnisse stattfinden, die die Kinder der Religion in ihrem Stand, Geburtsstand zuführt, sondern die Schule wird eine bürgerliche Institution, die die Kinder auf einen ungewissen Beruf, eine ungewisse Zukunft, eine selbstgewählte Lebensform vorbereitet. Und da haben wir Schulen von pädagogischen Aufklärern, die mit dem Medium Arbeit experimentieren. Wir haben Schulen wie das Philanthropien in Dessau, wo Verknüpfungen von Erfahrung, künstlichem Unterricht und weiterführendem Lernen stattfinden. Wir haben Schulen wie die Institution von Salzmann in Schnepfenthal. Und wir haben dann die Umwandlung einiger dieser Institutionen in neuhumanistische Bildungsanstalten. Also in dieser Phase wird die Schule als eine Institution erfunden, die die Kinder auf eine ungewisse, nicht von Geburt her feststehende Bestimmung vorbereitet. Das würde ich mal als den Hauptgegenstand der ersten reformpädagogischen Bewegung der Aufklärung nennen wollen. Mhm. Und in dieser Phase wird das Projekt erfunden. Das Projekt ist nicht im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts erfunden worden, sondern in dieser ersten Phase.
Und das erste Drittel des 20. Jahrhunderts, wie Sie schon gerade sagen, ist ja eigentlich das, was meistens zitiert wird als die Zeit, in der die Reformpädagogik so richtig hochgekommen ist. Was hat sie da gekennzeichnet oder wo waren da die reformpädagogischen Ansätze?
Ja, man muss wissen, dass im Anschluss an die erste reformpädagogische Phase, das staatliche Schulsystem etabliert wurde, nicht mehr kirchlich, sondern staatlich geordnet und dass dieses Schulsystem in wesentlichen Momenten eine Lern- und Paukschule war. Und an dieser Lern- und Paukschule setzt um 1900 erneut eine Kritik an. Man will eine Schule, die nicht nur im künstlichen Raum der Schule Lernprozesse strukturiert, sondern die lebensbedeutsame Erkenntnisse vermittelt. Und da gibt es in dieser zweiten reformpädagogischen Bewegung Ansätze, die man ordnen kann von ganz schulfernen Ansätzen zu ganz schulnahen Ansätzen. Schulfern sind die Landerziehungsheime um Hermann Lietz zum Beispiel. Schulnah ist die Jena-Planpädagogik von Petersen, die Karl-Marx-Schule hier in Berlin, sogar die Hauslehrerschule von Berthold Otto hat schulnahe Züge. Und da gibt es eben die weite Spannung zwischen Schulen, die Landerziehungsheime sind, und Schulen, die staatliche Schulen sind und besondere Schichten der Bevölkerung, zum Beispiel in Neukölln, Arbeiterkinder fördern wollen.
Aber genau in der Zeit gab es auch die Reformpädagogen, die sich durchaus in der Nähe der Nationalsozialisten bewegten, wo man ja erstmal denkt, das passt nicht unbedingt zusammen, oder?
Es gab Reformpädagogen, die nicht zwischen Gemeinschaft und Gesellschaft unterschieden. Und diese Reformpädagogen hatten eine hohe Affinität zum Nationalsozialismus. Die einzige Schule, die nicht nationalsozialistisch umgewandelt wurde, war damals die Odenwaldschule. Paul Geheb führte die Auflösung, die Schließung dieser Schule willentlich herbei, weil er selber die Umwandlung in eine nationalsozialistische Anstalt nicht gutheißen konnte.
Das heißt, an der Stelle hat die Odenwaldschule eine Leuchtturmfunktion gehabt. Aber wie stellte sich das dann nach dem Zweiten Weltkrieg dar, als ja die Reformpädagogik nochmal auch wieder auf neue Füße gestellt werden musste?
Also die Leuchtturmfunktion der Odenwaldschule im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts lag einmal darin, dass Geheb die Pädophilie bekämpfte, denn die hatte er bei seinem Kollegen Winnefeld in dessen Reformschule kennengelernt, dass er zweitens das Familienprinzip einführte und problematisierte. Er wollte es für die höheren Klassen abschaffen. Und dass er drittens intellektuelle Forderungen wie Fremdheitserfahrungen unterschiedlicher Kulturen, kultureller Horizonte zum Thema der Schule erhob. Also von daher kann man sagen, die Odenwaldschule vor 1933 war eine wirklich bedeutende, innovative Reformschule.
Und danach, dann nach dem Zweiten Weltkrieg?
Nun, nach dem Zweiten Weltkrieg hat es ja zunächst mal keine innovativen Schulreformen in Deutschland gegeben. Man bezeichnet die Phase nach 45 Jahren als eine restaurative Phase. Und zu wirklichen Reformen kommt es dann in den 60er Jahren und in den 70er Jahren. Und diese Reformen der 60er und 70er Jahre finden zentral an staatlichen Schulen statt. An Gesamtschulen, bei Oskar Negt im Schulversuch Glocksee, in der Laborschule in Bielefeld. Das sind alles keine Lebensgemeinschaftsschulen, sondern das sind Schulen, die einen gesellschaftlichen Auftrag und eine gesellschaftliche Perspektive entwickeln. Und von daher würde ich die Odenwaldschule nach 1945 nicht zu einer der zentralen Schulen der Bildungsreform zählen. Manche haben sich dort so verstanden, die von dort ausgegangen sind. Aber die Schule selbst ist keine herausragende Reformschule der 60er und 70er Jahre.
Aber es war sicher eine der Schulen, an der eben reformpädagogische Ansätze eine Rolle gespielt haben. Wie Sie eben auch gesagt haben, auch an Gesamtschulen oder an Modellschulen. Es ist ja eigentlich bei Bildungsforschern auch heute immer wieder zu hören von der Wichtigkeit und Richtigkeit dieser Ansätze. Aber man hat das Gefühl, sie bleiben immer eine Randerscheinung. Oder ist das ein falscher Eindruck? Haben sie tatsächlich doch Eingang gefunden in die breite staatliche Schulöffentlichkeit?
Also wenn man heute eine Grundschule, eine Sekundarstufen 1 Schule, eine Oberstufe besucht und wenn man das vergleicht mit den Schulen der 50er Jahre, so wird man überall in den staatlichen Schulen deutliche Veränderungen finden. Die Prügelstrafe ist überall abgeschafft und es gab sie in den 50er Jahren. Es gab sie noch Anfang der 60er Jahre. Wir haben ein anderes Schulklima. Wir haben auch eine andere inhaltliche Orientierung der kognitiven Lernziele. Ich würde sagen, die zentrale Reform im Bildungssystem der Bundesrepublik seit den 60er Jahren ist, dass demokratische Vorstellungen in der Schule Einzug gefunden haben. Und diese demokratischen Vorstellungen, die in der Schule Einzug gefunden haben, das ist das Neue der Bildungsreform der 60er Jahre. Wissenschaftsorientierung, Demokratie, plurale Lebensformen und Pluralität, Kontroversität und strittige Themen.
Und das hat dann schon wieder was zu tun mit der Reformpädagogik.
Das ist die dritte Reformpädagogik, auf die wir mit guten Gründen stolz sein können und die im staatlichen Schulsystem stattgefunden hat.
Die Reformpädagogik gibt es nicht, aber was die reformpädagogischen Strömungen über die Jahrhunderte hervorgebracht haben, hat unsere heutige Schullandschaft geprägt, sagt Professor Dietrich Benner, Erziehungswissenschaftler an der Humboldt-Universität in Berlin. Vielen Dank. Die Odenwaldschule bei Heppenheim wird 100 Jahre alt, galt als ein Leuchtturm in der deutschen Schullandschaft, zumindest für ihre frühe Zeit, kann man das sagen, wie wir gerade gehört haben. Nicht nur, weil zahlreiche namhafte deutsche Familien ihre Kinder dorthin schickten und schicken und viele ehemalige Schüler heute sehr bekannt sind, gilt sie als Eliteschule. Die Odenwaldschule ist aber auch für viele die Rettung, die in der deutschen staatlichen Schullandschaft gescheitert sind. Dort kriegen sie eine neue Chance. Aber nicht deswegen steht die Schule zurzeit in der Öffentlichkeit, sondern wegen der sich häufenden Missbrauchsvorwürfe gegen Lehrer und Schulleitung in den 70er bis 90er Jahren. In der Odenwaldschule wird mit Ideen der Reformpädagogik gearbeitet, über die wir gerade gesprochen haben. Über die nationalen Grenzen hinaus gilt ein englisches Internat als wegweisend in dieser Richtung, Summerhill. Dieses private Internat gilt als die älteste demokratische Schule der Welt. Gegründet wurde sie von Alexander Sutherland Neill, Daniela Baumeister über die Schule und den Pädagogen.
Zur Schule hat Alexander gar keine Beziehung. Dort, wo Wissen mit Stock und Riemen eingeprügelt werden, kann er nicht lernen. Mit 14 geht er ab. Dort kann er aber auch nicht unterrichten. Trotzdem wird er erst einmal für einige Jahre Hilfslehrer an schottischen Dorfschulen. Unter der Fittiche des strengen Vaters und anderen noch brutaleren, noch strengeren Lehrern. Trotzdem versucht er schon mit 15, seine eigene Philosophie umzusetzen. Man lernt erst etwas, wenn man es lehrt. Hey! Beim ersten Schulleiterjob 1914 macht er alles anders. Lässt die Kinder reden, wenn sie wollen, geht mit ihnen an den Strand und ignoriert den Lehrbuchsatz. Die Mehrheit hat immer recht. Der örtliche Schulvorstand lässt ihn machen. Mit einem Utopisten will man sich offensichtlich nicht anlegen. Dann kommt er doch noch an die Uni, er geht nach London und er begeistert sich für den schottischen Schriftsteller James Matthew Barrie, den geistigen Vater von Peter Pan. Seine Kinder sollen im Gegensatz zu Peter Pan allerdings erwachsen werden dürfen. Sie sollen frei, freiwillig und emotional gestärkt groß werden können und sie sollen gern in die Schule gehen.
I don't think it really matters what, how much you've missed out.
Ich glaube nicht, dass es wirklich was ausmacht, wenn du viel versäumt hast. Wenn du wieder in die Klasse kommst, besprichst du eben mit dem Lehrer, was du lernen musst. Und dann fängst du wieder da an, wo du aufgehört hast.
A.S. Neill glaubt an eine völlig andere Beziehung zwischen Lehrer und Schüler, zwischen Schule und Kind. Seine Idee soll keine Utopie bleiben. In Summerhill wird sie Wirklichkeit.
Manchmal kommt halt was dazwischen, wenn es ein ganz schöner Tag ist oder es schneit oder man irgendwo hingehen will, dann geht man halt mal nicht. Aber eigentlich sehe ich das nicht so, nur weil man nicht gehen muss, geht man nicht, so sehe ich das nicht.
Es gibt mehrere freie Erziehungsmodelle im England der 20er Jahre. Neill besucht sie alle, doch nichts entspricht so richtig seinen Vorstellungen. Montessori zum Beispiel ist ihm zu wissenschaftlich. Doch dann findet er das Haus und er gründet Summerhill. Er sagt, dass er Jungen und Mädchen aufnehmen will, die an anderen Schulen beschwerlich, faul, träge und antisozial sind. Schwierig halt. Neill geht keine Kompromisse ein. Hier ist meine Schule. Absolute Freiheit zu arbeiten oder zu spielen. Nehmt es an oder lasst es bleiben. Am Anfang sind es nur 5 Kinder, die nach Summerhill kommen. Neill wird jedoch schnell populär. Andere Erzieher mit freien Ideen, zum Beispiel der Philosoph Bertrand Russell, wollen selbst Schulen gründen. Es klingt ja auch faszinierend. Die Lehrer sind Freunde, keine Vorgesetzten. Es gibt nicht viel zu gehorchen, deshalb auch nicht viel Protest. Besuchern der Schule fallen Gelassenheit, Mut und Toleranz der Kinder auf.
Ich fühlte mich ziemlich schlecht, als ich das erste Mal in der leeren Klasse stand. Ich dachte, warum ist keiner da? Liegt es an mir? Habe ich sie gelangweilt? War die Stunde in der letzten Woche so schlecht? Als ich später die Schüler fragte, waren sie sehr höflich und sagten, ach, ich hab's vergessen oder so, weil sie mich nicht verletzen wollten. Doch in der Regel waren sie einfach nicht da, weil sie andere Dinge zu tun hatten.
Respekt erzeugt Respekt. Daran glauben auch die Lehrer in Summerhill und daran glaubt A.S. Neill sein Leben lang.
Daniela Baumeister über Summerhill und ihren Gründer A.S. Neill. Bei Monty Python übt man sich jetzt auch in Form des demokratischen Miteinanders.
Steht da nicht so herum und glotzt! Heute werden wir alle hübsch marschieren, den Kasernenhof rauf und runter. Das heißt natürlich, wenn keiner von euch Lumpensäcken etwas Besseres zu tun hat. Also, hat irgendjemand von euch vielleicht etwas Besseres zu tun, als zu marschieren? Den Hof rauf und runter? Ja, Atkinson? Was wäre es denn, was Sie lieber tun würden, Atkinson?
Naja,
Wenn ich ehrlich sein soll, Sarge, ich würde viel lieber zu Hause bei Frauen und Kindern sein.
Ach, würden Sie, ja?
Ja, Sarge.
Also gut, dann weg mit Ihnen. Also, sind denn alle anderen zufrieden mit meinem kleinen Plan? Den Kasernhof hinauf und hinunter zu marschieren?
Sarge!
Ja!
Ich habe da ein Buch, das ich sehr gern lesen würde.
Also gut, dann gehen Sie und lesen Sie Ihr Buch. Also, sind denn alle anderen soweit einverstanden, sich mir anzuschließen bei der Durchführung meiner kleinen Idee des Marsches hinauf und hinunter? Sarge? Ja, Wycliffe, was gibt es?
Na, ich hätte Klavierstunden.
Sie hätten also Klavierstunden?
Ja, Sarge.
Aha, verstehe, dann nehme ich an, dass Sie gerne üben gehen würden, ja? Das Marschieren auf dem Kasernhof auf und runter ist wohl nicht genug für Sie, hä?
Nun...
Also los, dann gehen Sie! Schön. Wie sieht's mit dem Rest von euch aus? Ihr möchtet wohl lieber ins Kino gehen, nehme ich an.
Ja. Tolle Idee.
Also gut, dann verschwindet!
Ich weiß gar nicht, was die heute zeigen.
Man fragt sich wirklich, wohin das noch führen soll. Also dann, hopfelt, wir mit den Kasernhof auf und runter marschieren! Links, links, links!
Tja, diskutieren statt marschieren, das bringt die Reformpädagogik ebenso mit sich. 100 Jahre Odenwaldschule, Reformpädagogik am Ende, fragen wir heute in der Tag in HR2 Kultur. Leider steht im Zusammenhang mit der Odenwaldschule nun nicht das Feiern, sondern der Missbrauchsskandal im Mittelpunkt, weswegen wir ja vorhin schon hören konnten von der Podiumsdiskussion, die in der Odenwaldschule heute Nachmittag stattgefunden hat. Neben der Erschütterung, die diese Vorwürfe auslösen, steht die Schuldfrage. Klar, die Lehrer, die Schulleitung werden dann als erstes genannt. Dann kommt der Vorwurf, die Eltern trifft vielleicht auch eine Mitschuld, sie haben nicht zugehört. Und zu guter Letzt war sogar zu hören, die Lehrer seien ja zum Teil von den Schülern verführt worden. Der hessische Justizminister und stellvertretende Ministerpräsident Jörg-Uwe Hahn, FDP, wurde allerdings vor kurzem mit einer noch weitergehenden Schuldzuweisung zitiert. Aus Wiesbaden, Christoph Schmidt-Lunau.
Mitte März befasste sich der Hessische Landtag in einer denkwürdigen Debatte mit den Missbrauchsfällen. Redner aller Parteien versprachen sich gegenseitig, dieses Thema nicht parteipolitisch auszuschlachten, auch aus Rücksicht auf die Opfer. Einstimmig votierte das Landesparlament für eine Kultur des Hinsehens und der Hilfe für die Opfer. Entsprechend empört reagierten SPD, Grüne und Linke auf die Schlagzeile des Tagesspiegels vom 8. April. Hessen-FDP, Doppelpunkt, Rot-Grün schuf Klima für Missbrauch, titelte die Zeitung auf Seite 1. Justizminister Jörg-Uwe Hahn wurde mit dem Satz zitiert, Rot-Grün habe ein Klima geschaffen, das erst den Boden für solche Vorkommnisse bereitet habe. Auf Nachfrage ließ Hahn seinen Ministeriumssprecher zwar dementieren, Zitat:
Soweit der Artikel in der Überschrift und im Text den Gesprächsinhalt dahingehend zusammenfasst, Minister Hahn hätte gesagt, Rot-Grün habe ein Klima für Missbrauch geschaffen, entspricht dies nicht den Tatsachen.
Allerdings bestritt der Justizminister sein wörtliches Zitat nicht und legte nach. Er erinnerte an die selbstkritischen Äußerungen des grünen Europaabgeordneten Daniel Cohn-Bendit zur 68er-Pädagogik. Außerdem fragte er, ob die grüne Politikerin Antje Vollmer und der ehemalige sozialdemokratische Kultusminister Hartmut Holzapfel richtig mit ihren Informationen über den Missbrauchsverdacht in der Odenwaldschule umgegangen seien. Antje Vollmer war von einem Opfer angeschrieben worden, nachdem die Vorwürfe in der Zeitung gestanden hatten, dem Kultusministerium und der Staatsanwaltschaft bekannt geworden waren. Der einzige Beleg für Holzapfels frühe Kenntnis der Missbrauchsvorwürfe wirkt konstruiert. Er habe Holzapfel über die Vorwürfe informiert, soll der Hauptbeschuldigte, Schulleiter Gerold Becker, seinem Nachfolger gesagt haben. Mit zwei Briefen haben inzwischen die Landeschefs von SPD und Grünen, Thorsten Schäfer-Gümbel und Tarek Al-Wazir, Hahn aufgefordert, seine Vorwürfe zurückzunehmen. Doch der bleibt dabei. Der Zeitgeist der 68er habe eine Tendenz zur Verharmlosung und des Wegschauens mit sich gebracht, so Hahn zuletzt. Sein Kronzeuge, der grüne Danny Cohn-Bendit.
Man kann da sich ein bisschen Daniel Cohn-Bendit als Vorbild nehmen, der ja sicherlich mit Äußerungen in den 70er Jahren dazu beigetragen hat, dass das Klima sehr aufgeweicht wurde, der aber eingesehen hat, dass es falsch ist. Und deshalb ist meine Bitte, dass wir in der Debatte künftig uns selbstkritisch mit den eigenen Beiträgen aus den Parteien auseinandersetzen. Das hat aber nichts mit der aktuellen Politik und den aktuellen Vorkommnissen zu tun.
Mit seiner Weigerung, die Vorwürfe zurückzunehmen, habe sich Hahn endgültig von dem parteiübergreifenden Konsens verabschiedet, so SPD und Grüne. Der Grüne Tarek Al-Wazir.
Es geht um Macht, es geht um geschlossene Systeme. Das ist klar geworden bei den Fragen des Missbrauchs in den 50er und 60er Jahren in den staatlichen Heimen des Landeswohlfahrtsverbandes. Das ist klar geworden an den dutzenden Ereignissen, die bekannt geworden sind aus evangelischen und katholischen Einrichtungen. Das ist klar geworden bei allem, was wir wissen, aus Sportvereinen. Und das wird jetzt auch klar an der Odenwaldschule. Und dass jetzt versucht wird, das parteipolitisch auszuschlachten durch dümmliche Argumente des Herrn Hahn, das finde ich, macht die Sache nicht besser, sondern das ist der Beweis dafür, dass es Leute gibt, die selbst aus solchen katastrophalen Ereignissen aus der Vergangenheit noch kleine parteipolitische Münze für heute schlagen wollen.
Christoph Schmidt-Lunau über die zitierte Äußerung von Jörg-Uwe Hahn. Rot-Grün habe den Missbrauch begünstigt und die Reaktionen darauf. In diesem Klima entstand auch eine der ältesten freien Alternativschulen in Frankfurt, die Freie Schule, im Jahr 1974. Renate Stubenrauch, ehemalige Leiterin der Freien Schule in Frankfurt, jetzt ins Studio gekommen. Vielen Dank dafür und guten Tag.
Guten Tag.
Sie haben die Freie Schule 1974 mitgegründet, hatten von Anfang an auf Reformpädagogik gebaut. Wie schwer war es damals, damit zugelassen zu werden?
Es war ganz schwer. Aber wichtig ist noch, wir haben nicht auf Reformpädagogik gebaut, sondern wir haben uns ja kundig gemacht, das, was wir vorhin auch schon gehört haben, und haben aber in dem politischen Klima 68 geguckt, wie kann eine Schule anders aussehen. Also das, was Herr Hahn eben gesagt hat, das Klima bot an, endlich was zu verändern, endlich neue Schritte, neue Wege zu gehen, auch außerhalb des Systems, des Schulsystems. Und das war damals eine sehr mühsame, sehr langwierige, 12 Jahre dauernde juristische Auseinandersetzung.
Bis Sie zugelassen wurden?
Ja.
Dann sprechen wir ein bisschen genauer darüber, was das heißt, ein neues Schulsystem zu installieren oder eine neue Schulform. Es ist im Sinne der Kinder lernen, das ist so einer der Grundsätze. Wie läuft das ab? Können die Kinder auch heute noch da komplett selbst bestimmen, wann und was sie lernen?
Ja, also der wesentliche Teil dieses Konzepts ist, Kinder können selbst entscheiden, wann sie was, wo, mit wem lernen. Und so unwahrscheinlich das für viele weiterhin klingt, das ist erwiesen inzwischen. Es sind ja nun auch Jahrzehnte schon vergangen, in denen Kinder mit diesem Lernkonzept groß geworden sind. Außerdem gibt es inzwischen über 100 freie Schulen in der Bundesrepublik. Also es gibt neben den reformpädagogischen Ansätzen Alternativschulansätze, zum Beispiel die Freie Schule Frankfurt.
Jetzt sind Sie in der Freien Schule Frankfurt bis 13 versorgt, die Kinder, und dann gehen Sie in eine staatliche, in eine weiterführende Schule. Das heißt, auch da haben Sie einfach über viele Jahre Erfahrung sammeln können. Wie kommen die Kinder dann weiter?
Wie sie weiterkommen. Die Lehrer im Regelsystem freuen sich, wenn die Kinder aus der Freien Schule kommen, denn die haben etwas Entscheidendes gelernt. Sie können lernen und übliche Satz, also sie haben wirklich soziale Kompetenz erworben. Also mir ist aber noch eins ganz wichtig. Die Freie Schule ist ein...
Sie meinen jetzt wegen der Reformpädagogik?
Ja.
Sie haben einen eigenen Ansatz.
Es gibt einen eigenen Ansatz. Wir haben eben dazu ein kurzes Momentchen dazu gesagt. Aber was mir ganz wichtig ist und das in dieser Diskussion dieser Sendung ist, als wir notgedrungen, sag ich, aus politischen Gründen notgedrungen, die Freie Schule gegründet hat außerhalb des Systems, also als private Schule, da gab es eine ganz wichtige Arbeit, die wir Erwachsene für uns gemacht haben. Wir haben nämlich für uns versucht zu klären, welche Repressionen wir erfahren haben, um sie nicht an Kinder weiterzugeben. Und das fehlt mir in der Diskussion jetzt um diesen Missbrauch oder besser gesagt, finde ich ja, Gewalt an Kindern. Was habe ich erfahren für Gewalt? Und ich habe Gewalt erfahren. Ich bin nämlich im Krieg groß geworden und stärkere Gewalt gibt's nicht.
Und damit muss man sich auseinandersetzen.
Damit muss man sich auseinandersetzen, um überhaupt mit Kindern arbeiten zu können.
Das heißt, da haben die Lehrer auch eine ganz andere Arbeit an sich schon vollführt, um dann auf Kinder zugehen zu können. Aber sie haben auch darauf geachtet, und das ist auch bewusst, dass sie ein anderes Verhältnis zu den Kindern haben.
Ja, natürlich ohne Beziehung, ohne Bindung geht nichts. Das sagt jeder Erziehungswissenschaftler jetzt. Das haben wir schon vor mehr als 30 Jahren gesagt.
Hirnforscher auch.
Ja, genau. Aber was heißt denn das, Bindung? Also es kann niemals um sexuelle Nähe gehen, aber es kann um Nähe gehen. Also jegliche Art von Sexuellem ist ja ein Verbrechen. Aber jetzt halte ich es im Moment für ganz kompliziert, da nämlich jegliche Nähe zu Kindern angstbesetzt wird von den Erwachsenen. Ich habe es gerade in einer Kindertagesstätte erlebt. Da heißt es, ich darf das Kind ja nicht anfassen. Du liebe Güte, das kann nicht wahr sein. Das darf nicht passieren. Das wäre ein solcher Rückschritt.
Also wenn Sie das hören, was ja wir auch gleich nochmal zitieren werden, zum Teil jetzt hochkommt, dass es heißt reformpädagogische Ansätze oder Ansätze, die das Lehrer-Schüler-Verhältnis auf neue Beine stellen, die begünstigen so ein Klima des Missbrauchs. Ach, da können Sie nichts mit anfangen.
Nein, wirklich nicht. Also das finde ich wirklich ein starkes Stück. Also es ist überhaupt, womit ist das denn zu belegen?
Ja, das geht einfach darum, dass man sagt, da ist so eine Nähe zugelassen. Und wenn die Nähe schon mal da ist.
Ja, aber Nähe ist was anderes als Übergriffe. Ja, und dann auch noch sexuell von Erwachsenen zu Kind. Also das hat wirklich nichts miteinander zu tun. Wirklich nichts.
Ganz kurz noch die Rolle der Eltern. Wir haben gesagt, die Kinder dürfen selbst bestimmen, wann sie was lernen. Die Kinder und die Lehrer sind gleichberechtigt bei ihnen in der Schule. Die Eltern spielen aber auch durchaus auch eine Rolle. Das ist nicht wie im Internat, dass man sagt, ich gebe mein Kind ab.
Das ist sogar eine ganz entscheidende Stelle. Also die Nähe zu den Eltern ist ebenfalls da. Im Grunde treffen sich die Erwachsenen wöchentlich, in welchen Gremien auch immer, um über das, was sie bewegt, nicht das, was der Schulalltag ist, sondern was sie bewegt, zu sprechen. Welche Sorgen sie haben, wo sie nicht klarkommen, wo sie sich ärgern und wo sie sich freuen. Ja, darüber kann man reden und darüber muss man reden. Also es gibt eine große Nähe zwischen den Erwachsenen in ihren unterschiedlichen Rollen allerdings.
Um das Kind dann auch im Mittelpunkt des Lernens zu sehen.
Ja, um dem Kind seinen Freiraum wirklich zu lassen.
Renate Stubenrauch, ehemalige Leiterin der Freien Schule und Mitbegründerin derselben, ganz herzlichen Dank. 100 Jahre Odenwaldschule, Reform, Pädagogik, am Ende fragen wir, der Tag in HR2 Kultur.
Wir sind heute zu Gast an der Pädagogischen Hochschule Sottrup, die seit heute eine überfällige Weiterbildungsmaßnahme für den Lehrkörper an allgemeinbildenden Schulen anbietet, in Zusammenarbeit mit einer Sondereinheit des Bundesgrenzschutzes zur Terroristenabwehr, werden hier in einer Modellklasse Lehrer aller Fachrichtungen für die veränderten Anforderungen des Schulalltags trainiert. Bei mir ist der mehrfache Karate-Weltmeister Udo Böhlmann, der gerade mit besorgter Miene den Abtransport eines schwer angeschlagenen Englischlehrers verfolgt. Schulpädagogik heute, Herr Böhlmann, wo setzen Sie da die Schwerpunkte?
Nun, wir stellen immer wieder fest, dass es gerade den älteren Lehrern im Schulalltag an elementaren Kenntnissen fehlt.
Offensichtlicher.
Also zum Beispiel, wie verhalte ich mich gegenüber Rechtsauslegern? Mhm. Wie kann ich als Brillenträger eine Doppeldeckung aufbauen?
Ja.
Und wie und wo kann ich eventuell auch selber mal eine wirkungsvolle Schlagkombination ansetzen? Ne?
Mhm.
Hier haben besonders die Damen immer wieder Probleme.
Soeben wurden wir Zeugen einer typischen Unterrichtssituation, bei der die Lehrkraft den Kürzeren zog. Herr Böhlmann, was ist da schiefgelaufen?
Ja, nun, von einer typischen Unterrichtssituation wollen wir dabei mal lieber nicht reden. Ne?
Nicht.
Das lief ja noch glimpflich ab hier. Also das war unser Herr Schöffel von der Gesamtschule Höcklage. Den haben wir mal einen mündlichen Vokabeltest im Englischen durchspielen lassen.
Oha.
Wobei er und das war das Gefährliche daran, einen Schüler kritisieren sollte, ne? Weil der nun überhaupt nichts wusste.
Und damit hat sich die Lehrkraft natürlich einem beachtlichen Risiko ausgesetzt.
So, und dann nimmt er die Deckung zu hoch, lässt Nieren und Magen ungeschützt und dann muss er sich nicht wundern, wenn der Schüler mit dem Knie durchzieht.
Die Lehrer des Landkreises Stenkelfeld bringen sich auf den neuesten Stand zeitgemäßer Pädagogik und damit zurück ins Funkhaus.
Wenn die Schüler die Reformpädagogik ganz falsch verstehen. Alarm in Stenkelfeld, der Tag in HR2 Kultur. Ebenso wie politisch die Missbrauchsfälle an deutschen Schulen leider ausgeschlachtet werden, werden auch bildungspolitische Diskussionen dadurch neu entfacht. Gegner der Reformpädagogik fühlen sich berufen, jetzt noch einmal deutlich zu machen, dass diese an sich schon durch ihre Entwicklung hindurch kritikwürdig ist. Und selbst der sexuelle Missbrauch von Kindern sei durch reformpädagogische Praxis begünstigt.
Kritiker wie Josef Kraus, Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, erinnern zum einen an legendäre Gründerfiguren pädagogischer Einrichtungen, deren Denken anfällig für politisch bedenkliche Weltbilder war. Zum anderen heben sie die Brisanz des Reformerbildes vom Kindsein hervor. Kraus schrieb jüngst in einem Aufsatz für die Zeitung Die Welt, sehr weit zurückgreifend etwa, rekurrierten die Reformer auf Jean-Jacques Rousseau mit seiner quasi-religiösen Verklärung der Natur und seiner Proklamation des edlen Wilden, der durch die Kultur, zum Beispiel durch Bücher, verbildet werde. Damit war der Grundstein gelegt für anti-autoritäre Erziehung. Hiermit, sowie mit Rückgriff auf Platons pädagogischen Eros, war die Basis geschaffen für eine Entgrenzung des Verhältnisses zwischen Pädagogen und Zöglingen, die sich etwa in Landerziehungsheimen bald duzten, für die Nacktbaden und Nacktgymnastik Alltag wurden und die unter einem Odenwald-Schulleiter in den 80er und 90er Jahren Duschorgien feierten. Eine Art pädagogisches Inzesttabu gab es oft nicht mehr. Die Übergänge zur Pädophilie, ja zur Pädosexualität, wurden fließend. Auch die Zielsetzungen der reformpädagogischen Programme der Gegenwart stellt Josef Kraus in Frage, da diese von unzeitgemäßen Voraussetzungen ausgehen. Wörtlich heißt es bei ihm: Schließlich leitet sich Reformpädagogik immer noch von Defizitbeschreibungen der Bildung des ausgehenden 19. Jahrhunderts her. Beschreibungen, die damals teilweise gelten konnten, nicht aber für das 21. Jahrhundert gelten können. Um diejenige Klientel, die die Risikoschülerschaft ausmacht, hat sich Reformpädagogik freilich selten gekümmert. Allein deshalb war und ist sie alles andere als zeitgemäß.
Das ist eine Kritik an der Reformpädagogik, jedenfalls die von Josef Kraus vom Lehrerverband. Jetzt haben wir gehört, wie die Odenwaldschule mit dem Missbrauchsskandal umgeht. Wir haben gehört von der Kritik an der Reformpädagogik an sich, obwohl man angesichts der historischen Entwicklung der Reformpädagogik in drei Phasen, von der wir auch gehört haben, gar nicht von der Reformpädagogik sprechen kann. Reinhard Kahl, Bildungsjournalist, guten Tag.
Guten Tag.
Sie beobachten die Schulentwicklung schon viele, viele Jahre und sind, wie ich aus vielen Gesprächen mit Ihnen auch weiß, überzeugt von reformpädagogischen Ansätzen. Jetzt heißt es hier bei Josef Kraus, die Reformpädagogik bietet den Rahmen für solche Missbrauchsfälle, indem sie das Verhältnis von Schülern und Lehrern entgrenze und sorgende Liebe propagiere. Müssen die reformpädagogischen Ansätze jetzt hinterfragt werden?
Ja, sie müssen, ich glaube, aber aus anderen Gründen hinterfragt werden. Also diese Argumentation von Kraus, die klingt ein bisschen so, man sollte die Liebe abschaffen, weil es Vergewaltigung gibt. Da ist plötzlich alles merkwürdig in einem Topf. Ich glaube, die Reformpädagogik muss sich deswegen hinterfragen, weil sie in der Tat auch, also jetzt sage ich auch schon die Reformpädagogik, aber gut, in Anführungsstrichen, weil sie auch einen gewissen Hang zu Idealisierung hat, weil sie in der Tat, oder wir, jetzt muss man von den Menschen sprechen, weil wir auch einen gewissen Hang haben, manches, was wir uns wünschen und was so gar nicht oder nicht genügend verwirklicht ist, uns dann auch so auszumalen. Also was wir brauchen, ist ein noch sehr viel klareren Blick auf die Praxis und das heißt hier vor allem auf die Menschen, in dem Falle auf die Kinder. Also eine gewisse Entideologisierung, das ist eine wirkliche Lernchance auch für, nennen wir sie mal so, reformerische Pädagogen.
Also dass man nicht einfach pädagogisch verklärt sagt, das ist eine reformpädagogische Schule und dann lieber nicht mehr so genau hingucken will, braucht es dafür vielleicht auch ganz schulpraktische Dinge. Wir haben vorhin vom Podium der Odenwaldschule gehört, dass zum Beispiel die Forderung dort formuliert wurde, nicht nur ein Lehrer in einer Familie, auch eine externe Beratung, um nochmal einen Blick von draußen immer drauf zu haben.
Ja, ich meine, es gibt ja in vielen Institutionen, zumal helfenden Institutionen, inzwischen ganz selbstverständlich Supervision. Und Supervision, das ist wirklich etwas anderes als die alte Tradition von Aufsicht, von Kontrolle, die ja funktioniert nach dem Modell, oben wissen es die Leute und sie geben sozusagen die Anordnung und da wird manchmal was falsch gemacht, dann soll es kontrolliert werden. Nein, Supervision ist sozusagen ein Blick seitlich durch die Fenster und ist auch nur möglich, wenn man sehr ehrlich ist, wenn man eine Situation schafft, wo die Grundlage Vertrauen ist und wenn man dann auf die Dinge auch gucken kann, die nicht klappen. Und das ist, glaube ich, etwas, was in Schulen ansteht. Man kann das auch im Anschluss an das, was wir vorhin über die Phasen der Reformpädagogik in dem Interview gehört haben, als eine Weiterentwicklung von Demokratisierung sehen. Dass wir einfach sehen, dass sozusagen das Kraftwerk der Entwicklung, das Labor, das ist die Praxis, wo kluge Lehrer, also die meisten wenigstens, und auch natürlich kluge Kinder zusammen sind und etwas Gutes draus machen. Und alle haben einen blinden Fleck und der blinde Fleck, der wird sozusagen aufgehoben dadurch, dass andere hingucken. Das hat gar nichts mit diesen Missbrauchssachen im Kern zu tun, sondern natürlich auch mit diesen alltäglichen Missbräuchen, zum Beispiel der Rechthaberei.
Wie sehr, Herr Karl, erschüttert es Sie auch persönlich, dass Menschen wie Gerold Becker, der ehemalige Leiter der Odenwaldschule, oder sein Lebensgefährte Hartmut von Hentig, den Sie selbst als Pädagogenpapst bezeichnen, auch kennen, sich offensichtlich Jahre, Jahrzehnte in Schweigen gehüllt haben? Leute, die eigentlich ein respektvolles, ernstnehmendes Miteinander als Maxime ihres Handelns ausgaben und denen man das auch abgenommen hat.
Ja, das ist ziemlich enttäuschend. Und das hat verschiedene Seiten. Eine Seite ist, glaube ich, diese ideologische Tradition. Oder bei Hentig kann man es sagen, hat es ja auch selbst so genannt, sein Platonismus. Also die Vorstellung, dass, ich vergröbere das jetzt wahrscheinlich zu sehr, aber dass es gewissermaßen einen Ideenhimmel gibt und dass dieser Ideenhimmel auf uns herunterstrahlt, dass in gewisser Weise auch die Ideen von oben nach unten abgeseilt werden und mit den guten Ideen etwas mehr zufrieden zu sein als mit dem Blick auf die Realität. Und dann wird über die heiklen Dinge eben auch geschwiegen, um die Ideen zu retten. Und das haben viele ja auch im Kleinen gemacht. Das habe ich auch in gewisser Weise mitgemacht, als ich zuletzt schon im Herbst hörte, dass die ehemaligen Odenwald-Schüler, die da den Gewalt angetan wurde, an die Öffentlichkeit gehen wollte, habe ich auch gesagt, ach, das wird doch vielleicht hochgespielt. Und eben auch die Tendenz zu denken, rettet das gute Bild von dieser Pädagogik gegen solche Sachen, die dann auch ein bisschen verdächtigt wurden. Ja, da wollen sich Leute wichtig machen und so weiter. Also das ist aber eben auch dieser Zug, dass manchmal unsere Zauberberge uns ein bisschen wichtiger sind als die Realität, die, wenn man sie genau anguckt, ja eigentlich viel interessanter ist als ein Zauberberg.
Also mehr Ambivalenz, mehr Selbstreflexion?
Ja, vor allem auch mehr Ambivalenz. Die Reformpädagogik war ja auch die Antwort auf eine Tradition der schwarzen Pädagogik. Und das steckt tief in unserer Kultur drin. Also diese Erbsündenvorstellung, diese Vorstellung, der Mensch ist schlecht durch und durch und der Körper ist sowieso eine ganz furchtbare Sache, die muss man versuchen stillzustellen. Das hat man ja auch in Schulen versucht. Darin war die Reformpädagogik sicherlich auch, sagen wir mal, insofern etwas falsch, als dass sie ein idealisiertes Bild von dem sozusagen völlig schuldlosen Kind vorgestellt hat, das durch die entfremdete Gesellschaft dann, wo das Kind dann dadurch sozusagen eine Falte kriegt. Und zu sehen, dass Menschen, ich meine, das hört sich jetzt auch ein bisschen fundamental banal an, dass Menschen ambivalent sind. Und gerade deswegen brauchen wir eine gute Kultur. Und die Schule ist oder sollte sein eine Einrichtung einer guten Kultur.
Reinhard Kahl, Bildungsjournalist, ganz herzlichen Dank für diese abschließenden Worte. Also doch mehr Selbstreflexion. Man darf auch mal ein Fragezeichen setzen. Das war der Tag für heute. Es wird wohl länger dauern, bis die dunklen Wolken über der Odenwaldschule weiterziehen. Heute am 100. Gründungstag des Internats wurde mit einer Podiumsdiskussion daran gearbeitet, neue Wege zu finden und diese Wolke zu vertreiben. Die Vertreter von reformpädagogischen Ansätzen sehen sich Vorwürfen ausgesetzt, aber wir haben auch gehört, man sollte vielleicht schon auch wirklich das ernst nehmen und ein bisschen drüber nachdenken. Liegt ja schließlich auch in der Natur der Reformpädagogik, die Reform. Das war das Tagteam. Das Tagteam verabschiedet sich für diese Woche. Ich heiße Karin Fürmann, wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und ein wolkenloses Wochenende.
HR2 Kultur Podcast. Wann Ihr Tag beginnt, entscheiden Sie. Der Tag. Gebühren für gutes Programm.